Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
Viele Personen, die im Umfeld von Fußball oder Fußball-Großereignissen arbeiten oder gearbeitet haben, die bleiben dann meistens auch in diesem Fußballumfeld tätig, weil es doch in Europa die Sportart schlechthin, das meiste Geld, die meisten Jobs, vielleicht auch die meisten Emotionen dahinter. Dich hat es aber in einer ganz andere Richtung verschlagen. Du bist nämlich Projektleiter der PDC Europe geworden und hast dort einerseits Darts-Events organisiert, mitveranstaltet, geplant, aber auch Party-Poker-Events geschmissen, wenn man so will. Warum dieser Schritt? Und das muss man jetzt schon auch erklären, Darts, Poker ist jetzt schon länger auch in Österreich populär. Darts ist aber erst so wirklich aufgekommen, zufällig zu der Zeit, wo du herangeheuert hast. In Österreich warst leider nicht du der Grund, sondern Mensa Suljovic und seine Erfolge. Mhm. Aber es ist doch ein sehr mutiger Schritt, würde ich sagen. Was hat dich an dem gereizt?
Das war ich auch wieder ein glücklicher Zufall, dass mein damaliger Chef, eben dem sein bester Freund, und einer seiner besten Freunde hat ihm das Thema Darts für sich entdeckt und hat gesagt, okay, ich muss jetzt mal so ein Turnier eigentlich nach Deutschland holen. Muss mal irgendwie Phil Taylor, den absoluten Superstar, nach Deutschland bringen. Und ich war eben auch neu in der Agentur und er hat ihn dann gefragt, eben, hast du nicht jemanden, der mich da unterstützen kann? Und neues Projekt, neuer Mitarbeiter, und hieß er, hey, hast du nicht Bock, das zu machen? Und ich hatte keine Ahnung über Darts, also gar nicht. Also ich wusste, glaube ich, nicht mehr, wer Phil Taylor ist, muss man fairerweise sagen. Und ich wusste nicht, ich habe selber nicht gespielt und hat mich auch eigentlich gar nicht interessiert. Aber das war natürlich dann auch vielleicht gar nicht schlecht, weil man natürlich dann auch ganz irgendwie ganz neutral die Sache angegangen ist. Und so kam ich dann zum Thema Darts. Habe dann eben auch angefangen, das erste Turnier dann in München zu machen. Und kam natürlich dann so immer mehr rein in das Thema. Und Pokern, wir haben gar nicht wirklich Poker-Events gemacht, wir hatten halt Party-Poker, war einer der Haupt- oder einer der Sponsoren bei Events und so hat man eben auch für die auch ein paar andere Incentives umgesetzt, aber jetzt so wirklich Poker-Events in der Art habe ich jetzt gar nicht in der Hinsicht das umgesetzt, sondern hauptsächlich Darts.
Du hast erwähnt, du hast eigentlich bis zu deinem Jobantritt bei der PDC Europe dich nicht mit Darts beschäftigt. Ich gehe mal davon aus, dass dein Punkte-Average im Darts, wenn du selbst gespielt hast, rund um null gelegen ist, wenn du dich nicht damit beschäftigt hast. Mhm. Was war deine beste Aufnahme, wie man im Darts-Jargon so schön sagt, bisher?
Kann man total vergessen. Also echt wirklich. Also ich bin ein ganz, mein alter Chef würde das auch bestätigen, ich glaube, ich bin wahrscheinlich der schlechteste Dartspieler, den man sich vorstellt. Also ich bin wirklich ganz mies. Ich habe mal echt eine Zeit lang
viel gespielt. Wir sind ja nicht viel besser. Was war dein Maximum, was du mit 3 Würfen erreicht hast?
Weiß echt, ich kann es, keine Ahnung.
Über 100?
Ja, ich glaube, 100, das habe ich schon mal geschafft. Also das ganz Gute beim Darts ist ja, dass man von ganz, ganz schlecht zu schlecht kommt man schon relativ gut und schnell. Dann wird es einfach schwierig halt. Aber wenn man schon auch zu Hause sich eine Scheibe aufstellt und ein bisschen spielt und ein bisschen übt, irgendwann klappt es schon auch einigermaßen, aber halt also wirklich nicht besonders gut.
Sebastian, wir reden bei uns über Sportbusiness. Jetzt hast du gesagt Poker und Darts. Kann man darüber streiten, ob das Sport ist? Warum ist es für dich Sport?
Das ist auch so ein bisschen die Frage, was ist denn Sport? Oder wann? Also die Definition finde ich schon mal relativ schwierig. Wir haben uns auch eigentlich die Frage gar nicht so oft gestellt. Also natürlich wurden wir oft die Frage an uns gestellt, gerade jetzt eben Darts, warum ist Darts ein Sport oder nicht? Aber ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, ob das jetzt derjenige von Sport sieht oder nicht. Also ich denke schon, dass ich habe, glaube ich, auch selber mal abends schon gespielt und wenn man eben mal so eine Stunde gegen die Scheibe wirft, dann merkt man das schon im Arm. Ich glaube, das ist schon echt ein Zeichen, dass es auch körperlich anstrengend ist. Man merkt ja auch, dass jetzt immer mehr auf den Fitnessbereich Fokus gelegt wird bei den Dartspielern. Auch Poker ist für mich jetzt nicht nur ein Glücksspiel, weil sonst gäbe es nicht, sage ich mal, die bekannten Namen im Poker, die immer wieder gewinnen, wenn es ein reines Glücksspiel wäre. Also ich glaube, da gehört schon auch, können auch andere Fähigkeiten dazu. Aber wahrscheinlich ist es auch egal. Für den einen ist es ein Sport, für den anderen nicht. Kann jeder sehen, wer möchte.
Lass uns vielleicht ein bisschen näher aufs Thema Darts eingehen in den nächsten Minuten. Du warst rund 13 Jahre für die PDC Europe tätig. Beschreib unseren Hörern vielleicht einmal kurz, einerseits, was ist die PDC Europe? Wie unterscheidet sie sich zur PDC an sich? Und was waren deine Aufgaben dort?
Also die PDC ist eben der Dachverband in England, der sich eben um den professionellen Dartsport kümmert und die Turniere veranstaltet, die man eben auch dann auf The Zone oder auf Sport 1 die meisten, glaube ich, um Weihnachten herum anschauen und kennen. Und die PDC Europe hat sich eben um die Turniere in Kontinentaleuropa gekümmert, also hauptsächlich Deutschland, Österreich, Niederlande, aber auch, also überall eigentlich Belgien, Spanien eigentlich.
Und mit Fokus Mitteleuropa.
Genau, ja. Und sozusagen die Tochter, die europäische Tochter der PDC in Europa, genau.
Und was hast du?
Ich war der Projektleiter. Also wir haben halt auch wirklich sehr klein angefangen, eigentlich nur Geschäftsführer und mich. Und wir waren eigentlich auch immer ein relativ kleines Team und haben uns halt immer für die Events viele Experten oder viele Leute, viele Helfer dazugeholt. Und ich hatte eigentlich alle Themen unter meinem Hut. Also ich habe mich um Catering-Thema, wir haben das Catering dann selber auch die Beine gestellt für die Events, Ticketverkauf, Marketing, Sponsoring, Social Media, also eigentlich alles, was ich vorstellen kann, ging irgendwie mal über meinen Tisch und habe ich irgendwie auch dann in Rücksprache natürlich mit den Kollegen mitverantwortet.
War die Athletenbetreuung bei dir auch ein Thema?
Ja, das war im Darts ein bisschen anders, wie glaube ich bei vielen anderen Sportarten. Also die Dartspieler sind eigentlich fast selber organisiert, also die reisen selber an, die buchen ihre Hotelzimmer selber. Natürlich haben wir dann schon auch versucht, das Leben einfach zu machen. Es gab dann Shuttles vom Hotel zum Spielort, aber die machen es eigentlich schon alles ziemlich, ziemlich selbstständig, muss man sagen.
Mhm. Ich habe es vorhin kurz erwähnt, Darts ist in Österreich auch sehr populär geworden, circa innerhalb der letzten 10 Jahre. Dafür verantwortlich sind einerseits Menzo Suljovic, aber natürlich auch diese unfassbare Stimmung bei der Darts-WM im Alexandra Palace in London. Die WM findet jährlich rund um den Jahreswechsel und um Weihnachten herum statt. Man könnte jetzt annehmen, dass die PDC und die PDC Europe riesige Konzerne sind, wenn man sich vor allem diese Darts-WM anschaut. Ist es tatsächlich so oder genauer gefragt, wie groß war euer Team bei der PDC Europe jetzt am Schluss dann, bevor du gewechselt bist?
Wie gerade schon erwähnt, überhaupt nicht. Also PDC,
es ist auch nie größer geworden, das Team.
Nee, also ich glaube, als ich ihn aufgehört habe, waren wir als Kernteam. Wir hatten auch dann ein Headquarter sozusagen in München. Da saßen wir zu viert, hatten dann noch so zwei Kollegen, einen in Frankfurt und einen Catering-Leiter in der Nähe, die sich um die Themen gekümmert haben. Aber dann sage ich mal, so ein Kernteam 6 Leute maximal. Und dann haben wir einfach eben bei den Events ganz viel auch mit den ehrenamtlichen Helfern oder einfach mit Dart-Clubs zusammengearbeitet, die uns einfach unterstützt haben auf den Events. Gerade die großen Events, die hatten dann schon fast bis 100 Leute dabei, aber so das Kernteam, was, sag ich mal, sich täglich mit dem Thema Darts beschäftigt hat, waren 5 bis 6 Leute.
Vielleicht eine kurze Geschichte nebenbei, warum du heute eigentlich hier sitzt, und auch Darts hat uns ja zusammengebracht. Ich habe damals im Jahr 2017, Juni war es glaube ich, auch mit Darts noch wenig anfangen können und habe dann einen Anruf bekommen von der PDC, von einem gewissen Sebastian Mayer. Mhm. Und der hat gesagt, pass auf, wir kommen mit Darts nach Wien, nach Schwechat genauer gesagt, lass uns eine gemeinsame Promotion machen, Darts und Rapid. Und du warst dann mit Michael van Gerwen bei uns, wir haben das zusammen, Michael van Gerwen zusammengebracht mit unseren Spielern, Mara Sonnleitner und Maxi Hoffmann war es damals. Und ja, so hat das Ganze dann eigentlich auch bei mir Fahrt aufgenommen mit Darts, seitdem nicht mehr losgelassen. Und du hast ja auch eine neue Liebe in Wien gefunden, die Jasmin wird es mir verzeihen.
Genau, neben meiner roten Bayern-Liebe habe ich jetzt auch eine grüne Liebe, richtig. Ja, war ein tolles Event damals, denke ich oft noch gerne dran zurück. War ich auch ein bisschen Zufall, weil wir haben öfter so Kooperationen gemacht mit Vereinen in der Stadt, wo wir eben gespielt haben. Und ich habe dann eben auch noch geschaut oder wusste natürlich auch, welche Fußballvereine es gibt. Dann noch einen anderen Verein, auch noch in Wien. Habe dann auch beide irgendwie kontaktiert einfach mal. Vom anderen Verein kam nie eine Antwort. Insofern habe ich dann den richtigen, glaube ich, auch rausgesucht und war auch dann auch super. Ich meine, wir sind da super empfangen worden. Ich weiß es wirklich noch ganz genau. Du hast auch einen tollen Job gemacht und auch Michael van Gerwen. Wir haben auch dann gesagt, wenn wir jetzt zu Rapid kommen, dann wollen wir auch schon mit der Nummer 1 kommen. Und der hat auch da Bock drauf, der ist auch ein großer Fußballfan, hat sich auch davor ein bisschen informiert. sportlich lief es da auch nicht ganz so optimal, glaube ich, zu der Zeit.
Schon länger.
Hat sich nicht viel dran geändert, leider, ja. Aber nee, das war, die Jungs haben auch super Dart gespielt, waren, glaube ich, selber auch im Alley Pally schon davor gewesen oder hatten es dann vor. Also hat auch, auch echt ein gutes Spiel, waren ja dann noch im Stadion, hat tolle Fotos gemacht. Nee, es war echt ein perfektes Event. Und ich habe mich da echt sofort gleich wohlgefühlt irgendwie auch. Du hast mich auch dann noch das Stadion gezeigt und sowas. Und seitdem, ja, komme ich gerne nach Wien.
Eine Geschichte, über die wir gestern auch nochmal gesprochen haben, wie wir jetzt bei Rapid Alltag waren, war, Sebastian hat ein Geschenk mitgehabt für mich. Vielleicht aber erzähl das du. Es ist deine Plattform, dein Podcast, deine Episode.
Ja, ich habe mir natürlich nur überlegt, okay, also normalerweise bringt halt immer der Dartspieler sein Dart-Trikot mit, hat auch, glaube ich, gemacht für die zwei Jungs. Die haben, glaube ich, auch dann Trikots ausgetauscht.
Also die zwei Jungs waren Max Hofmann und
Mario Sonnleitner,
genau. Genau, richtig, genau, ja. Und ich wollte natürlich auch als guter Gast dir was mitbringen und wir hatten, ich glaube, sogar ein relativ neues, ganz tolles Tour-Shirt. Und da dachte ich, ja, damit mache ich ihm sicherlich eine Freude. Die Freude war aber sehr kurz, als der Lorenz dann die Farbe des Tour-Shirts gesehen hat. Die war nämlich violett, was leider die falsche Farbe in dem Moment auch war. War halt in dem Jahr unsere Farbe. Wir haben jedes Jahr eigentlich eine neue Farbe uns überlegt, um das Tour-Shirt auch ein bisschen Abwechslung zu gestalten. War echt ein blödes Timing. Ja, darauf war es dann übrigens auch grün. Lag aber auch ein bisschen an Michael van Gerwen, der da eben auch die Tier Nummer 1 war und immer mit dem grünen Shirt spielt und da ein bisschen Anspielung drauf zu machen. Ja, das kann man nicht so gut an das Geschenk, muss ich sagen. Da habe ich dann schlecht recherchiert im Vorfeld. Aber ich denke, das wieder gut gemacht,
Deiner. Absolut. Ich habe kurz überlegt, ob ich auch das aus Höflichkeit, wenn man es damals noch nicht so gut gekannt, gute Miene zum bösen Spiel machen soll. Aber du hast, glaube ich, sofort an meinem Gesichtsausdruck gemerkt,
das
Violett geht nicht.
Ja.
Wobei eins muss man schon sagen, wie es dann sich entwickelt hat, war es natürlich aus deiner Management-Sicht eine extrem tolle Marketingaktion. Michael van Gerwen ist genauso grün im Trikot wie Rapid und hat dieselbe Walk-On-Musik wie Rapid den, als Tormusik hat, nämlich Seven Nations Army. Also eigentlich hast du dir extrem viel überlegt. Du solltest in Zukunft nur nicht erzählen, dass du die Austria auch gefragt hast, weil dort wäre es wahrscheinlich weniger gut ankommen.
Ja, muss auch sagen, vielleicht ganz kurz noch, das ist ja auch, wie gesagt, wir haben mehrere Kooperationen gemacht, aber ich glaube jetzt eben die Kooperation war wirklich sehr erfolgreich, auch medial und vor allem auch dann, es war ja nicht nur einmalig, sondern wir haben das ja öfters dann auch geschaut, dass wir eben immer, wenn wir nach Österreich und nach Wien gekommen sind, dass wir irgendwas zusammen auf die Beine stellen. Kommt vielleicht noch mit Menzo, war ja auch dann mal der Gast oder der Roby. Also ich glaube, das ist schon eine tolle Kooperation gewesen.
Über mehrere Jahre und unsere Spieler waren ja dann auch immer wieder bei den Darts-Events zu Gast und haben eine riesen Freude damit gehabt.
Ja,
genau. Coole Sache.
Ja. Sebastian, Darts boomt in Europa, neben manch anderen Sportarten wie auch American Football zum Beispiel. Du warst eigentlich von Beginn weg auf dieser Reise dabei. Wo liegen aus deiner Sicht die größten Unterschiede zwischen einem Darts-Turnier im Jahr 2007 und einem Darts-Turnier heute oder von mir aus kurz vor Corona?
Gute Frage. Also da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Ich glaube, am Spiel selber wurde nicht viel geändert. Also auch auf der Aufmachung, die Bühne ist irgendwie ähnlich, es sind immer noch bisschen oldschool, zwei Schreiber auf der Bühne, die eben dann den Score aufschreiben. Das könnte man ja auch digital machen, macht man aber nicht, sondern einfach, die stehen auch da und schreiben noch. Es gibt den Master of Ceremony, der die Spieler auf die Bühne bringt. Es gibt den Caller, den Referee. Also da hat sich eigentlich gar nichts verändert. Im Gegenteil sogar ein bisschen, es gab mal die Walk-On-Girls, die Spieler auf die Bühne begleitet haben. Das ist jetzt mittlerweile abgeschafft worden. Dafür gibt es dann die Dance-Girls, die auf der Bühne stehen und zu jedem Walk-On dann im Rhythmus passend tanzen. Ich glaube, also das glaube ich, ist noch sehr vergleichbar auch zu 2007, was natürlich die ganze Aufmachung natürlich jetzt schon, das ist jetzt viel größer geworden. Wir haben angefangen damals, oder die PDC Europe hat angefangen damals, weiß ich noch, haben wir in einer Halle in einem Hotel gespielt vor 200 Leuten und haben es schon mega, weil es schon damals echt ein großer Schritt war, einfach mal 200 Leute, die ein Ticket für ein Darts-Event in Deutschland kaufen. Das haben uns davor alle für verrückt gehalten, das schafft die eh nicht, das macht keiner und das war uns echt schon ein Erfolg, wir haben uns da gefeiert und jetzt im Nachhinein natürlich war das total Kinderfasching, sage ich mal, aber damals war das halt einfach schon für uns ein großer Schritt. Und mittlerweile sind es ja Hallen mit 5000 Leuten drin, also das ist natürlich da schon alles viel größer geworden und Auch im RAS gibt es ein bisschen Rahmenprogramm und einfach so Merchandise hat sich einiges getan. Also da gibt es schon große Unterschiede, aber ich glaube so, dass die Basic ist immer noch gleich und das ist, glaube ich, auch das, was da jetzt einfach ausmacht, weil das funktioniert auch und das kennt man auch, möchte man auch, glaube ich, so haben. Und ich glaube, da würde ich jetzt, will man auch gar nicht so viel ändern, weil es einfach auch funktioniert. Glaube ich, auch ein großes Problem bei vielleicht anderen Sportarten auch, oder Fußball, dass man oft Sachen, die einfach vielleicht auch funktionieren, künstlich irgendwie ändern möchte, muss man, glaube ich, oft auch gar nicht.
Du hast die BDC Europe ja auch mitvermarktet. Wenn du dir das, also die Vermarktung des Sponsoring anschaust, wie hat sich das aus deiner Sicht seit 2007 verändert?
Ja, ist immer noch ein schwieriges Thema, finde ich. Also wir haben uns schon immer schwer getan, große Sponsoren zu finden. Es gab dann immer wieder, Partypoker war ein Anfang zum Beispiel, es gab schon immer Partner oder auch Getränkepartner etc., Deutsche Bahn, hatte auch mal einen medialen Partner mit der Bild-Zeitung. Aber ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass die Sponsoren noch nicht dazu sich gewonnen haben oder die Möglichkeiten gewonnen haben, vielleicht damit wirklich auch ihre Marke aufzubauen. Man muss ja schon sehen, ich meine, aktuell verbindet man eigentlich, glaube ich, keine Marke mit dem Thema Darts und das könnte man ja schon ganz gut machen, weil es auch mittlerweile ein großes Thema ist. Ich glaube, da muss man noch mehr Überzeugungsarbeit leisten, dass da mal jetzt ein Sponsor wirklich drauf geht und sagt, hey, das ist jetzt ein Sportart, ich mache jetzt keinen Fußball und ich mache jetzt keinen Skispringen und ich mache jetzt keine andere Sporthandball, sondern nee, ich gehe auf das Thema Darts, weil das einfach meine Zielgruppe ist. Also da gibt es sicher genügend Sponsoren, die da passen würden, aber bis jetzt war noch nicht der Richtige dabei, glaube ich, der das für sich entdeckt hat, um so groß zu machen.
Wenn du sagst Zielgruppe, welche Zielgruppe erreiche ich, wenn ich einen Darts-Sponsor?
Naja, ich glaube, das sind die typischen wahrscheinlich schon Männerprodukte, sage ich mal so ein bisschen. Also wir haben natürlich schon immer geschaut, so Baumärkte, solche Produkte. Also ich glaube, man braucht es da nicht irgendwie, ich glaube, so mit High-End-Produkten braucht man nicht ankommen, sondern eher mit den typischen Produkten, vielleicht die jetzt für einen Mann stehen, würde ich jetzt mal sagen.
Vielleicht, wenn wir es von Produkten weg auf Branchen raufbrechen, für welche Branchen eignet sich das? Oder für welche eignet sich es nicht?
Wenn man jetzt mal schaut, zum Beispiel in England natürlich, glaube ich, sind fast alle Wettanbieter mit drauf. Ja. Ist natürlich auch ein sehr interessanter Markt. Es wird ganz viel auf Darts gewettet auch. Also es ist wahrscheinlich ganz klar die Nummer 1 Brand, was betrifft. Aber es gibt dann auch, wie gesagt, Baumärkte, finde ich, auch einen sehr interessanten Markt.
Wie schaut es aus mit Bier, Zigaretten? Oder ist das verboten? Weil im Fußball ist es ja in ausgewählten Bewerben, respektive auch an gewissen Positionen, also Vermarktungspositionen im Stadion, am Trikot ist es teilweise nicht erlaubt. Oder die UEFA wehrt sich ja auch sehr strikt, vor allem gegen Zigarettenmarken.
Also die PDC Europe hat, ich weiß gar nicht, was der aktuelle, aber die hatten auf jeden Fall immer einen Bierpartner, oder jetzt in den letzten Jahren immer einen Bierpartner, da haben wir uns mal gewechselt. Aber das waren dann, glaube ich, auch mehr so ein bisschen Barter-Deals oder dass man einfach halt, also das gibt es schon. Also klar, Bier ist natürlich auch, ich meine, das ist das Getränk, was einfach als Zuschauer am meisten konsumiert wird. Bei einem Darts-Event wird man ja oft damit konfrontiert oder gefragt. Aber das war, glaube ich, die meistgestellte Frage, die ich bekommen habe, irgendwie das Thema Alkohol und Darts. Also ja, das ist klar auf jeden Fall vorhanden und es gibt auch immer einen Bierpartner, der natürlich da schon sich das auch für sich sieht. Also, aber Nummer 1 ist ganz klar Wettanbieter.
Über welches Budget verfügen die BDC und die BDC Europe?
In welcher Hinsicht? Also
Jahresbudget. Wie viel Budget hast du bei der BDC Europe gehabt für die Abwicklung von allen Events im Jahr? Mit welchen Geldern wird das jongliert?
Ja, kann ich gar keine genauen. Ganz unterschiedlich und abhängig von verschiedenen Faktoren. Ich meine, man muss natürlich sehen, dass gerade eben aufgrund der Tatsache, dass eigentlich ein großer Hauptsponsor gefehlt hat, mussten wir ja schauen, wie wir uns selber einfach finanzieren. Was haben wir dann für Möglichkeiten? Natürlich haben wir Tickets verkauft, das ist natürlich ein ganz, ganz großer Faktor, um die Kosten zu decken. Wir haben dann eben auch geschaut, dass wir den Bereich Merchandise aufgebaut haben, vergrößert haben und da eben auch nochmal, und natürlich ganz klar das Thema Catering. Da haben wir auch ganz klar geschaut, dass wir immer, oder wir haben versucht, in Hallen zu gehen, wo man das Catering selber machen kann, weil es natürlich eine wirtschaftlich enorm wichtig ist oder eine gute Möglichkeit ist, um Einnahmen zu erzielen.
Also Ticketing, Catering, Merchandising, so die genau. Säulen, wo man dann eben auch genau. Die Events finanzieren konnte.
Genau,
man
muss natürlich auch, mittlerweile wird auch ziemlich oder hohes Preisgeld ausgeschüttet, auch bei den PDC Europe Events, die müssen auch gezahlt werden. Man hat Hotelkosten fürs Team. Man hat natürlich viele, viele Punkte, die einfach auch Geld kosten. Und da muss man eben schauen, dass man auch was reinholt.
Mhm. Welche Werbeplacements oder Leistungen habt ihr euren Partnern angeboten? Und hat da zum Beispiel auch Digitalisierung im Laufe der Jahre eine wichtige Rolle
gespielt? Ja, wird natürlich immer wichtiger. Am Anfang war es natürlich noch gar kein Thema. Was natürlich ganz interessant ist an der PDC Europe, ist, dass es sozusagen auch unser Produkt. Das heißt, wir können ja eigentlich machen, was wir wollen im Endeffekt. Also man könnte wirklich, theoretisch kannst du überall Werbung machen. Also wir haben natürlich auch mal versucht, immer kreative Ansätze zu suchen oder auch mit den möglichen Partnern, was passt zu dem Partner, was könnte man machen, was ist irgendwie so einmalig. Also da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten irgendwie. Ich kann zum Beispiel auch mal eine Bank auf die Bühne stellen, wo man sich hinsetzen kann als die zwei besten Fans oder sowas. Also da gab es ganz viele Ansätze, um da Möglichkeiten zu finden. Und da natürlich jetzt in den letzten Jahren wird Thema Social Media etc. immer wichtiger. Aber ich glaube halt für die Sponsoren ist das Wichtigste, einfach TV-Präsenz zu haben. Das war schon immer so auch das Kriterium, wo wir jetzt auch schwer getan haben, weil natürlich das dann wieder anders vermarktet wird.
Jetzt abgesehen von eurer Sponsoring-Aktivierung oder Event-Aktivierung bei Rapid, was war deine Lieblings-Sponsoring-Aktivierung in deiner Zeit bei der PDC Europe? Gibt es da irgendeine Veranstaltung oder Aktion, wo du sagst, das war Wahnsinn, warum auch immer?
Jetzt gar nicht hundertprozentig mit einem Sponsor hinten dran, aber es war auch sogar meine Erfindung. Wir haben Shuttle Tales ins Leben gerufen. Shuttle Tales war eben auch auf Facebook eine Show, kann man schon fast sagen, in der ich Spieler interviewt habe, immer im Shuttle auf dem Weg, meistens vom Hotel in die Halle. Hintergrund war einfach der, dass wir wollten, einfach den Spieler nicht immer nur als Startspieler darzustellen, sondern auch, wer steckt dahinter. Und die Spieler sind einfach natürlich, auch wenn die jetzt so sind, relativ busy, also die wollen sich warm spielen, haben dann ihr Spiel, wollen eigentlich dann auch ihre Ruhe haben. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wann ist eigentlich der Zeitpunkt oder der beste Zeitpunkt, um einem Spieler einfach mal ein paar Fragen zu stellen, und kam dann eben ziemlich schnell auf die Idee, hey, im Shuttle hat er eh nichts zu tun, außer vielleicht ein bisschen im Handy zu spielen oder sowas. Lass uns doch die Zeit nutzen, die 15 Minuten oder was im Durchschnitt vielleicht war, einfach da Spieler, Referees, wen auch immer, im Darts-Umfeld, Walk-on-Girls, Spielerfrauen zu interviewen. Und das kam auch super an in der Community, weil man auch ganz gut hat, ein bisschen andere Fragen, und ihr seid eh die Experten, aber andere Fragen zu stellen, ein bisschen wie halt immer nur auf Sportliche bezogen, dass man einfach so ein bisschen auch einen Bezug zu dem jeweiligen Spieler bekommt. Das sind ja echt alles coole Charaktere, coole Typen, die auch eine Geschichte zu erzählen haben. Und das hat mir einfach auch die Vorbereitung, sich die Fragen zu überlegen, ein bisschen Recherche, wie ihr das eben auch macht, was passt zu dem Spieler, was kann man ihn fragen, was interessiert vielleicht die Leute, das fand ich sehr interessant.
Werfen wir vielleicht einmal einen Blick in die Zukunft. Ich würde sagen, die Aufmachung von Darts-Events oder der Event-Charakter ist sehr, sehr gut. Ist da auch vielen Sportarten sicher um einiges voraus. Dazu kommt natürlich dieser Party-Charakter, der bei Darts-Events wahrscheinlich mit dem Beachvolleyball gemeinsam am größten ist. Aber jetzt den Experten befragt, wie kann man Darts-Events künftig vielleicht noch um eine Nuance attraktiver und abwechslungsreicher gestalten? Wo gibt es da deiner Meinung nach noch Optimierungspotenzial?
Also ich glaube, man muss einfach noch mehr eben auf die Bedürfnisse des Kunden eingehen, also auch zu wissen, was will der Kunde, was will der Gast haben. Also ich glaube, das ist gerade Thema Nachhaltigkeit immer heutzutage ein gutes Stichwort, aber ich glaube auch, dass man noch mehr auch das Event vielleicht, jetzt auch zum Beispiel nochmal zur NFL, ich war auch oft schon jetzt in den USA und habe da Spiele besucht, und das ist natürlich auch schon nochmal eine andere Liga, wie die das machen. Ich glaube, dass der, oder auch gestern auch im Stadion gesehen, ich glaube, dass der Gast nicht nur noch das Spiel an sich sehen möchte, sondern er möchte einfach auch drumherum unterhalten werden, und eben da vielleicht gibt es dann noch irgendeinen Merchandise-Stand oder gibt es vielleicht noch irgendwelche Spiele, die man spielen kann, und man kann auch den Spieler treffen oder man kann sich mit der WM-Trophäe ablichten lassen. Ich glaube, so Sachen, und da kann man eben, glaube ich, auch sehr kreativ sein, bekommt immer mehr an Bedeutung, einfach so das Event um das Event herum.
Man spricht in der heutigen Zeit immer öfter von Globalisierung, von Digitalisierung. Kann es vielleicht auch für Darts ein Ansatz sein, regionaler zu werden? Also zum Beispiel die Darts Open in München im Oktoberfest-Stil zu machen, in Wien vielleicht Schnitzel oder Stelze zu servieren zum Bier dazu? Kann das vielleicht ein Weg sein, um wirklich den Dartsport noch vielleicht individueller zu gestalten?
Auf jeden Fall. Also wir haben es auch versucht, eben gerade das gute Beispiel mit dem Essen haben wir schon gemacht. Also Stuttgart, mein Heimatort, da gibt es dann schon noch die Maultaschen.
Heimatort Stuttgart, das klingt sehr nett. Also Stuttgart dürfte in Deutschland eher als Dorf gesehen werden. Sehe ich das richtig?
Ja, im Vergleich zu München dann schon. Ja. Heimatstadt Stuttgart. Okay. Und da gibt es dann auch meine Maultaschen. Also man schaut schon natürlich ein bisschen, was wird regional auch gegessen. Das ist ja auch wichtig, genau was ich gerade gesagt habe, mit diesem Kundenverhalten oder Gastverhalten. Natürlich muss man schauen, was ist in der jeweiligen Stadt eben beliebt, was trinken die gern, was essen die gern. Das ist ganz wichtig, um eben ein Event auch erfolgreich zu machen. Also das auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man eben auch einen Bezug in der Stadt zu der Sportart bekommt. Also das haben wir auch eben versucht damit mit Rapid, dass wir da eben gekommen sind. Im Vorfeld auch, natürlich sozusagen auch ein Interesse in der Bevölkerung zum Thema Darts zu erreichen. Und ich finde, da könnte man auch noch deutlich mehr machen, dass man, glaube ich, nicht nur jetzt irgendwie an einem Wochenende Thema ist, sondern eben auch vielleicht über das ganze Jahr drüber, dass man sagt, hey cool, im halben Jahr kommt wieder Darts nach Wien oder sowas. Man macht vielleicht da noch eine Aktivierung. Also ich glaube, sowas kann man schon auch machen, dass man einfach übers Jahr hinweg in aller Munde ist und nicht nur über diese 2-3 Tage.
In deinen rund 13 Jahren bei der BDC Europe hast du viele Entwicklungen miterlebt, aber wahrscheinlich auch viele federführend gestaltet. Da gibt es irgendwelche Entwicklungen, die du gestaltet hast, auf die du besonders stolz bist?
Ich glaube, ich jetzt speziell selber fällt mir jetzt spontan nichts ein, aber natürlich als Team eben gerade, was eben auch schon vorher erwähnt worden ist, das Thema. Also man muss so ein bisschen sehen, dass als wir angefangen haben mit dem Thema Darts 2007, das ging halt irgendwie ab wie eine Rakete. Ja. Jedes Jahr haben wir größere Hallen gebraucht, mussten wir suchen, das Interesse wurde immer größer. Wir mussten halt selber eigentlich gar nichts machen dafür, dass es erfolgreich geworden ist. Wir sind auch zwar langsam, aber immer stetig gewachsen. Ja. Wir haben, wie gesagt, immer größere Hallen, immer mehr Tickets verkauft. Das Event wurde immer bekannter, Darts wurde immer bekannter, die Spieler wurden immer bekannter. Und deshalb, wir mussten schauen, dass wir das Level gleich hochhalten, aber wir mussten uns jetzt nicht irgendwie kreative Ideen einverlassen, Tickets zu verkaufen. Jetzt ist man natürlich schon in so einem Schritt, wo man schon merkt, okay, jetzt muss man natürlich schon vielleicht mal noch ein paar Ideen hinterherwerfen, um die Leute zu begeistern und vor allem auch neue Gäste zu gewinnen. Und da ist, wie gesagt, eben haben wir, glaube ich, auch zum Ende meiner Phase bei der PDC Europe auch, glaube ich, gut angefangen, eben mit Datenanalyse eine schöne Datenbank zu stellen, was für Kunden haben wir, was haben die für Verhalten, woher kommen die, sind die nur sehr regional oder kommen die eben auch was von weiter entfernt, was wollen die erleben. Ich glaube, das ist einfach auch, das musst du mittlerweile machen und das ist natürlich, glaube ich, je besser du das machst, desto erfolgreicher bist du und musst du auch immer mehr Tickets verkaufen. Du musst einfach wissen, was dein Klientel möchte.
Deine Zeit bei der PDC Europe hat im Jahr 2020 geendet. Du bist seit Juli 2020 Projektmanager für Sportgroßveranstaltungen bei der Landeshauptstadt München. Wie bist du zu dem Job gekommen? Wieder über Beziehungen, vielleicht auch als Learning für unsere Hörer, ja. Wie man neue Jobs finden kann, wenn man auf karriere.at oder Vergleichsplattformen nicht fündig wird.
Beziehungen ist natürlich immer hilfreich und es war in dem Fall auch so, dass ich eben auch einen ganz alten Arbeitskollegen immer wieder Kontakt hatte und der eben auch dann mich darüber informiert hat, dass in dem Bereich auch gerade geschaut wird und gesucht wird. Es war für mich einfach echt auch wieder ein super, super Zufall. Das Thema Darts ist eigentlich noch kurz vor Corona sozusagen dann beendet. Also und dann auch gleich sozusagen die nächste Herausforderung bekommen. Und also ja, Verbindungen hilft immer. Es ist auch ganz wichtig, dass man einfach versucht von Anfang an auch wirklich sich gut zu vernetzen in alle Bereiche. Auch wenn man vielleicht erst mal denkt, ja, das ist jetzt keine Person, die mich irgendwie weiterbringen kann. Man weiß es noch nie. Weil die wird sich auch weiterentwickeln, die Person. Und es ist ganz wichtig, dass man einfach immer Kontakt hält, glaube ich, was ich auch heute auch noch mache, mit auch gerade in dem Darts-Klientel, auch mit einigen Spielern und mit Offiziellen immer noch Kontakt, weil man einfach natürlich auch lang und befreundet ist, lang zusammenarbeitet, aber einfach auch, dass man weiß, vielleicht später, man weiß nie, vielleicht hilft es auch mal wieder beim nächsten Schritt.
Dein erstes großes Projekt für die Stadt München war die Euro 2020, die zu deinem Glück dann, muss man sagen, erst ein Jahr später stattgefunden hat, also zu deinem beruflichen Glück, den Virus huldigen wir hier natürlich nicht. Eine Euro mitten in der Corona-Pandemie, Das ist kein leichtes Pflaster für einen Projektmanager, nehme ich an, oder?
Nee, also ich fand, das war wirklich wahrscheinlich auch eine der größten Herausforderungen, die ich mich bisher stellen musste. Zumal ich einfach halt auch ja in der Zeit gekommen bin, wo eben Corona gerade sozusagen relativ frisch war und keiner wusste auch genau, wie man damit umgehen muss. Und natürlich konnte man sich dann auch nicht so treffen, wie man es vielleicht sonst gemacht hätte. Man konnte nicht so in den Job eingeführt werden, wie man es vielleicht sonst eingeführt worden wäre. Da musste sich sehr viel selber erarbeiten, selber lesen. Und viele Sachen, die eben auch lange geplant worden sind, wie jetzt eben, ich habe es vorher schon genannt, mal ein Thema Fanzone mit Public Viewing. Das wurde halt vier Jahre lang wirklich gut und toll geplant. Ein tolles Konzept, und das musste dann eben auch kurz davor aufgrund der Situation einfach gestrichen werden. Das ist natürlich schon auch super ärgerlich, weil man einfach halt so viel Herzblut reinsteckt, und dann will man natürlich auch irgendwie das Ergebnis sehen, und wenn man es dann kurz davor abbrechen muss, das ist natürlich schon hart. Aber wir haben auch glücklicherweise einige Projekte konnten wir umsetzen, und das war dann umso schöner, dass man trotzdem auch obwohl die Situation so schwierig war, man eben auch Rahmenprogrammpunkte, kulturelle Events, wir hatten zum Beispiel so Straßenkünstler während den Spielen, die in München aufgetreten sind. Das war auch super, einfach auch zu sehen, dass auch die Leute wieder mal gesehen haben, hey, es passiert jetzt wieder ein bisschen was, ja, wir kriegen wieder ein bisschen was mit. Natürlich alles war klein gehalten, möglichst wenig Menschenmassen, aber trotzdem ist wieder ein bisschen was passiert, und das war auch schon auch toll zu sehen, dass das Feedback einfach von den Leuten in München auch dadurch super positiv war.
Jetzt klingt es natürlich super, wenn man auf der Visitenkarte oben stehen hat, Projektmanager für Sportgroßveranstaltungen in München. Aber was machst du eigentlich da den ganzen Tag? Was sind deine Aufgaben? Wie kann man sich einen Tagesablauf bei dir vorstellen?
Ja, sehr viele Webex und Teamcalls aktuell natürlich jetzt wieder, weil die Zahlen ja wieder so hoch gehen und natürlich jetzt wieder mehr Homeoffice macht. Aber prinzipiell, wie gesagt, haben wir ein super Team jetzt bei der Stadt. Also auch ein bisschen so im Vergleich eben zu meinem alten Job bei der PDC Europe, wo man ja schon so ein bisschen Alleinkämpfer war, hat man jetzt natürlich einfach, ich habe super Kollegen und Spezialisten in verschiedenen Bereichen, und das macht halt mega Spaß, sich mit denen auszutauschen, einfach weil man einfach auf einer Wellenlänge sich diskutieren kann und Rat holen kann oder auch Rat geben kann. Das sind alle so mein Alter, plus minus, irgendwie alle irgendwie Väter, haben alle Kinder, also jeder kennt auch die privaten Sorgen, Probleme und Herausforderungen, die man hat. Das ist natürlich auch sehr hilfreich. Und also Aufgabenbereich, wie gesagt, ich werde mich jetzt, oder ich kümmere mich jetzt gerade aktuell um die Euro 2024. Die Euro 2020 ist eigentlich abgeschlossen, und da geht es jetzt so langsam wieder richtig los, sozusagen auch dann eben Absprache mit der Euro GmbH, also mit DFB und UEFA. Wieder ist dann so die Kontakte eben, die man für 2020 hatte, in den verschiedenen Referaten, und wir haben wieder jetzt langsam Anfragen, sagen, hey, wie sieht's aus, wollen wir auch was machen für 2024? Ja.
Du hast das vorher schon angesprochen, also ein wenig angesprochen, die Unterschiede zwischen dem Arbeitgeber Agentur und Stadt. Wo siehst du die größten Unterschiede?
Also nochmal, bei mir jetzt persönlich ist es einfach so gewesen, dass ich eben ich war Projektleiter in einem sehr, sehr kleinen Team und musste da einfach auch viele Entscheidungen, also ich hatte eigentlich nur als Ansprechpartner mein Chef, der natürlich auch nicht immer operativ sich um die Themen kümmern konnte, weil er auch andere wichtige Themen auf dem Tisch hatte, und hatte selten eigentlich so ein bisschen so einen Austausch auf Augenhöhe einfach und musste da, also ist glaube ich auch ein bisschen Typfrage, ich glaube viele lieben das wahrscheinlich auch einfach so, selbstständig zu entscheiden und einfach vorauszugehen. Ich finde es halt einfach schon angenehmer, wenn man noch ein paar Leute drumherum hat, wo man sich einfach austauschen kann, wo man Brainstorming betreiben kann und gewisse Themen einfach auch mal die anderen Meinungen sich einholen kann und auch Ideen zu bekommen oder eben auch bei anderen Themen zu helfen. Und das ist halt jetzt aktuell schon ganz klar anders als früher. Und natürlich muss man auch fairerweise sagen, PDC Europe war, ich habe angefangen, da 26, 27, 28, also Ende 20, war natürlich, da war ich Single, ja, hatte keine Kinder, da fand ich es natürlich mega, irgendwie jedes Wochenende weg zu sein, in anderen Städten zu sein, abends noch irgendwie die Clubs mir anzugucken oder Restaurants, auch mal vielleicht ein, zwei Tage länger zu bleiben und sich die Stadt anzuschauen, das war perfekt für mein Alter damals. Hab dann aber auch schon gemerkt, so dann die richtige Frau gefunden, geheiratet, Kinder bekommen, dass es dann einfach schwer zu kombinieren ist. den Wochenendjob sozusagen, weil natürlich die PDC Europe Events sind alle am Wochenende und dann ist man auch nicht nur das Samstag, Sonntag, sondern eben meistens Anreise Donnerstag, Abreise Montag. Dann war es nicht nur ein Wochenende, sondern eben schon sehr viele im Jahr, hat noch dann irgendwie Location-Checks, also man ist schon viel unterwegs gewesen. Und irgendwann ändert sich, also mir hat sich der Fokus einfach komplett geändert, dass ich gesagt habe, hey, nee, meine Familie, ich bin ein ganz großer Familienmensch, mache ganz viel mit meinen Kindern und ich wollte dann einfach nicht mehr so gerne weg sein und wollte dann halt, bin oft dann samstags angereist oder dann, und dann sonntagabends wieder zurück, weil ich einfach zu Hause sein wollte bei meiner Familie. Und das kann ich jetzt natürlich deutlich besser, weil ich natürlich jetzt keine Events am Wochenende habe. Also das ist ein ganz große Vorteil. Und natürlich auch war mit oder eigentlich das Hauptargument für die Auswahl des Jobs.
Wobei Sportevents in München, das ist ja wie fast wie ein Schlaraffenland. Bayern München hat ein weltbekanntes Fußballteam, hat ein in Europa sehr erfolgreiches Basketballteam. Red Bull München ist mit den Adlern Mannheim gemeinsam das beste Eishockey-Team Deutschlands. Es gibt auch Wintersport rund um München, denkt nur Oberstdorf, Skispringen, Garmisch-Partenkirchen, Skialpin und ich glaube, die Liste könnte man noch sehr lange fortführen. Und es kommen in den nächsten Jahren weitere wirklich coole Events dazu. Als Beispiel könnte man das Champions League Finale 2023 nennen, aber auch dein Projekt, nämlich die Fußball-Europameisterschaft 2024. Auf welche Projekte, also ich nehme an, auf die Euro freust dich sehr, auch ich übrigens als ÖFB-Mitarbeiter, ich hoffe, wir sind dabei. Das wäre eine wunderschöne Geschichte für uns Österreicher. Aber auf welche Projekte abseits der Euro freust du dich besonders? Es wird ja, glaube ich, auch eine neue Halle gebaut. Ne? Das kommt ja auch noch dazu.
SAP
Garden, Red Bull München wird ja dann in dieser neuen Halle auch Eishockey spielen.
Ich glaube, zumindest ausgewählte Spiele und Basketball auch. Genau, der SAP Garden, der Ende 2023 fertig sein soll. Nächstes Jahr sind auch die European Championships in München. Ganz riesengroßes Event 2022. So ein bisschen die kleine Olympiade, sag ich jetzt mal. Auch ein riesen Event in München. Finale Champions League ist verschoben von 23 auf 25.
Danke, das ist nach, ich habe in der Episode 34
mit dem Harald Flechner gesagt, genau, das war
schon einen kleinen Recherchefehler gehabt. Ich möchte mich vielmals entschuldigen, ich muss wieder besser in Form kommen. 2025.
Wahrscheinlich, also es ist auch, wir gehen davon aus, insofern ist jetzt das vielleicht das nächste große Event an die Euro 24 und natürlich genau, weil ich aktuell eben auch an dem Thema arbeite, eben aufgrund der Verschiebung der Champions League, was eigentlich mal mein ursprüngliches sogar Projekt war. Also ich bin eigentlich eingestellt worden als stellvertretender Projektleiter für Finale Champions League 22 sogar noch. Also schon ein paar Mal verschoben worden, das Event. Mal schauen, ob es dann wirklich 25 München stattfindet. Ich hoffe schon. Aber ja, also aktuell arbeite ich eigentlich hauptsächlich an der Euro, aber auch an anderen Projekten. Das war jetzt ja auch in den Medien. Du bist ja, glaube ich, auch ein großer, oder ihr seid, glaube ich, beide NFL-Football-Fans. Und da bin ich auch im Team und das ist natürlich auch super interessant.
Sebastian, NFL ist ein super Stichwort. Wir haben aus den Medien entnommen, dass die NFL jetzt nicht nur in England Spiele austragen will, sondern auch in Deutschland. Und da wird auch dein jetziger Arbeitgeber München immer wieder genannt. Kannst du da was sagen, wie ist der Stand der Dinge? NFL in München, sollen wir schon die Karten reservieren?
Ja. Reservierst uns du Tickets für dich?
Würde ich gerne machen. Ich kann gar nicht so viel dazu eigentlich fairerweise sagen. Das sind genau die drei Städte, Frankfurt, Düsseldorf und München. Ist ja auch in den Medien, in der Presse schon drin, dass die drei Städte, um die geht es sozusagen. Die NFL war jetzt auch in allen drei Städten, haben sich die Stadien genau angeschaut, hat die Stadt genau angeschaut. Man muss einfach gucken, das ist auch ein bisschen ein schwieriger Prozess, gerade jetzt, ich kann jetzt nur für München sprechen, das muss dann erst vom Stadtrat überhaupt beschlossen werden, etc. So weit ist man noch gar nicht, also das sind noch viele, viele Fragezeichen, aber persönlich natürlich wäre es für mich ein Traum, also ich bin echt ein riesengroßer Football-Fan, also ich fast auf einem Level mit Fußball mittlerweile und natürlich dann jetzt auch so ein Event. Es ist eh schon mal toll, dass es in Deutschland überhaupt stattfindet, muss man sagen. Aber wenn es natürlich auch noch nach München kommen würde und man ist auch noch dran beteiligt, weil sind wir auch ein ganz kleines Team, weil wir uns sozusagen damit jetzt noch gar nicht so sehr beschäftigen, weil es einfach noch gar nicht spruchreif wirklich ist. Es wäre natürlich super, wäre natürlich mega. Und
Ja.
Also wir sehen, wie deine Augen dabei glänzen. Ja. Aber vielleicht bleiben wir genau deswegen gleich bei dem Thema. Mir fällt da nämlich ein, die ELF, die European League of Football, die jetzt gerade im Entstehen ist oder im großen Stile zu entstehen ist. Es kommt jetzt da nach Wien, ist jetzt dabei, deutsche Städte, es kommt, also Barcelona, Warschau ist glaube ich schon dabei, soll jetzt noch Paris und London dazukommen. Wenn man sich die Liste anschaut, fehlt allerdings eine Stadt, nämlich München. Mhm. Weißt du, warum eigentlich München kein Elf-Team hat?
Ganz ehrlich, keine Ahnung. Kommen wir wieder zurück nach Stuttgart, meiner Heimatstadt. die haben ja sogar zwei Teams, also ein GFL-Team mit den Stuttgart Scorpions, wo ich auch ganz am Anfang mal angefangen habe, meiner Karriere sozusagen, und eben Stuttgart Search, der ELF. Ich kann es nicht sagen, aber ich glaube, ich finde es gar nicht schlecht. Also wenn man jetzt mal schaut, Stuttgart, ich glaube, beide Teams ganz klar irgendwie Gruppenletzter geworden, also sportlich bedeutungslos sozusagen, leider. Ich weiß nicht, ob Football so viel Potenzial jetzt schon bringt, um wirklich zwei Teams über das ganze Jahr über hinweg oder zumindest während der Saison halt mit vollen Stadien zu füllen. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, der Schritt wäre zu groß noch. Langfristig gesehen wahrscheinlich, wenn jetzt eben auch wirklich die NFL nach Deutschland kommt, das ist natürlich schon vielleicht dann schon auch ein Schritt. Muss natürlich gucken, gerade so Städte wie Frankfurt, die haben natürlich auch einen anderen Background, was Football betrifft. Die hatten schon Europe-Teams früher, Galaxy ist ein Begriff, oder auch Düsseldorf. Also da ist schon noch ein bisschen mehr, glaube ich, Football, also mehr Football-Fans in den Städten, wie jetzt in Städten wie Stuttgart oder München, was aber natürlich auch noch sich ändern kann in der Zukunft. Aber auf die Frage zurückzukommen, ich habe gar nicht so keine Ahnung, ob das überhaupt ein Thema war in München. Also ich habe das irgendwie nicht mitbekommen. Ich glaube nicht wirklich.
Die Frage müssen wir da stellen, für welches NFL-Team schlägt dein Herz?
Ganz anders wie im Fußball, Black and Yellow.
Pittsburgh Steelers.
Genau.
Okay, gut, das akzeptiere ich.
Bei euch?
Bei mir sind es die Denver Broncos. Ich warte nach wie vor auf den ersten Kaffeehaus-Talk-Gast, der einerseits footballaffin ist, andererseits auch den Denver Broncos die Daumen drückt. Da bin ich gefühlt ziemlich alleine in Österreich, neben meinem Papa und mir. Seit 1998, seit John Elway den für ihn ersten Titel geholt hat und auch für die Franchise den ersten Titel. Daher war meine Durststrecke bis 2015 dann von 1999 weg eigentlich sehr lange. Aber als Rapid-Fan, als Schalke-Sympathisant und als Denver Broncos-Fan ist man Leiden durchaus gewöhnt. Also es ist nichts Neues für mich, mehr als 10 Jahre auf Titel zu warten.
Meine Frau hasst die Denver Broncos.
Was ist mit ihr los? So,
kann ich kurz erzählen, lustig. Also, ja, wir waren in San Diego, Rundreise gemacht, USA, Westküste, und waren eben dann auch in San Diego beim Football. Haben davor schön Tee gegrillt, war super, lustige Geschichte. Aber wir hatten so einen ganz kleinen Grill dabei.
Welches Spiel? Chargers gegen?
Gegen Broncos.
Okay.
Ja, muss man jetzt, genau.
Ja.
Stimmt, macht Sinn. Und hatten auch so einen ganz kleinen Grill dabei, da war ein Auto halt so dabei, hat so einen Einweggrill, fast mehr oder weniger, und haben den dann ausgepackt.
Also
dann,
Tailgating,
genau, Deluxe. Genau, ja. Ja, genau. Und dann kamen die ganzen, also es waren sehr viele, auch Mexikaner dabei, aber eben auch aus San Diego viele. Wir sind alle vorbeigelaufen, haben gesagt, was habt ihr da und sowas, und nachgefragt, was ist das und sowas, und dann haben wir es halt erklärt, und dann das Coole, aber sie haben uns nicht ausgelacht, sondern sie haben uns dann eingeladen, zu ihnen zu kommen, haben auch drei Plätze weiter, ein paar Plätze weiter, und die hatten halt da so einen riesen Grill, ja, und dann durften wir halt da mitgrillen, war super, also war natürlich auch toll. Aber warum sie hasst, wir waren dann eben auch im Spiel, und ich glaube, zur Halbzeit stand es 24-0 für San Diego, lief alles super. Ich war natürlich auch für San Diego, weil ich da auch oft Freunde besucht hatte und einfach auch ein bisschen mehr Bezug hatte, und habe dann auch schon mich reingesteigert in das Spiel ein bisschen, und ich glaube, es ging aus 32-24 für die Denver Broncos. Ja,
völlig zu Recht.
In der zweiten Halbzeit,
das kam krasses
Comeback. Ich war natürlich dann dementsprechend mies gelaunt auf der Weiterfahrt. Ich glaube, wir sind dann nach Las Vegas weitergefahren oder sowas und habe irgendwie kein Wort geredet. Auch vielleicht ein bisschen übertrieben, und deshalb fand das meine Frau nicht so lustig, und seitdem, sie hat keine große Affinität zum American Football, aber wenn du sie fragst, glaube ich, würde sie immer sagen, Denver Broncos mag ich nicht.
Aber ich hätte diesen Tag mit dir unfassbar gerne getauscht, weil ich habe ein Spiel der Broncos live gesehen, bei den New England Patriots 2013, eine, ich glaube, November Schneeschlacht in Boston, saukalt. Also laut Wetterbericht damals gefühlt minus 18 Grad. Peyton Manning, Schnee taugt ihm gar nicht. Die Broncos haben trotzdem 24-0 zur Pause geführt, also wie bei dir, nur umgekehrt. Das Problem war, wir haben die Partie 34-31 verloren. Und demnach wäre es vielleicht besser gewesen, wir tauschen unsere beiden Stadionbesuche aus. Aber
immer zwei Legenden gesehen, live.
Absolut. Aber es zeigt auch übrigens, wenn wir über die San Diego Chargers sprechen, wie schnelllebig das Sportgeschäft auch in der NFL sein kann. Diese Franchise gibt es nicht mehr, das Stadion ist nicht mehr bespielt. Ob es überhaupt noch steht, weiß ich gar nicht. Sind jetzt die Los Angeles Chargers und mit Justin Herbert steht ja jetzt dort auch der nächste Superstar-Quarterback schon in den Startlöchern. Ja. Sebastian, was bei dir sehr interessant ist, du hast bei Sportorganisationen gearbeitet, mit denen du relativ wenig bis gar nichts vorher zu tun hattest, und du arbeitest jetzt für die Stadt, wo du mit Sportarten zu tun hast, die dir von Beginn deines Lebens ans Herz gewachsen sind. Macht es für dich einen Unterschied auf die Arbeit bezogen, ob du eine Sportart liebst oder ob du mit ihr wenig zu tun hast?
Ja, aber ich kann gar nicht sagen, ob es positiv oder negativ unbedingt sein muss. Also ich glaube, ich habe es vorher schon mal kurz erwähnt, der Start damals beim Thema Darts, da war es, glaube ich, sogar hilfreich, dass ich mich gar nicht so auskannte, weil ich mich auf andere Faktoren dann konzentriert habe, wo sich vielleicht jemand anders davor gar nicht so drauf geschaut hat. Also einfach Bereiche mehr Wert gelegt, die davor eigentlich relativ wurscht waren, weil man halt immer nur das Sportliche vielleicht gesehen hat. Hätte ich vielleicht gar nicht gemacht, wenn ich einfach jetzt der riesen Darts-Fan gewesen wäre. Andererseits natürlich ist immer ein Vorteil, wenn man jetzt auch an einem Wochenende natürlich, sage ich jetzt mal, ein Event macht in einer Sportart, die ihr noch selber interessiert. Aber ich glaube schon, dass man auch einfach offen sein muss. Das ist halt auch, wie bei mir, ich habe viel Glück und weiß es auch und bin auch happy, aber ich glaube trotzdem, ich bin auch offen, wäre auch offen wieder für andere Sportarten, Events dafür zu machen, weil das genauso interessant ist und kann eben auch seinen Reiz haben. Und dann kann man ja auch echt Fan werden, wie gesagt. Darts-Fan war ich davor auch nicht und bin es jetzt geworden dadurch.
Sebastian, wir haben an dieser Stelle etwas Neues bei uns im Podcast geplant. Okay. Und zwar, wir bedienen uns hier einer...
Sebastian wird schon leicht nervös.
Wir bedienen uns hier einer Idee aus Deutschland, nämlich von Ricardo Basile, der ist ein deutscher Fernsehmoderator bei Sky, der ein eigenes Format hat. Und in diesem Format fragt er seine Gäste immer, welche die bekannteste Nummer in dem Telefonbuch von dem Gast ist. Ja. Und die Telefonnummer wird dann angerufen und wir würden das gerne jetzt mit dir machen. Also hier meine Frage, welche bekannteste Persönlichkeit ist in deinem Telefonbuch zu finden?
Oh krass, okay, ja, ich frage mich, ob das so spontan ist bei der Show. Hier ist es wirklich spontan. Bekannt, also ich habe schon natürlich ein paar, klar, Dartspieler, die man wahrscheinlich auch kennt. Ich glaube, ich würde gar nicht auf die bekannteste gehen, sondern ich glaube, ich würde mit auf die coolste gehen.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich glaube, so mit die coolste Person, die ich auch so jetzt in meiner Karriere als auch in der PDC Europe eigentlich kennengelernt habe, ist Russ Prey, The Voice. Caller bei der PDC mit einer ganz unverwechselbaren Stimme, aber auch einfach einer der nettesten Menschen, die ich kenne. Der ist jetzt, glaube ich, gerade beim Grand Slam, aber ich würde es mal trotzdem probieren. Vielleicht geht er ran, wenn ich anrufe. Lang nicht mehr gehört, muss ich auch sagen, aber ich probiere es gerne mal.
Ja, cool. Dann lass uns starten.
Ich hoffe, ich habe seine Nummer noch, aber ich glaube schon. Schauen wir mal. Ja, Raspberry. Ich hoffe auch, dass das die aktuelle ist, weil erfahrungsgemäß Darts-Business werden noch schnell die Nummern irgendwie mal geändert.
Ich hoffe, er hat deine Nummer noch.
Ja, ich glaube schon.
Hey Russ, mate, how are you?
I'm good, buddy, how are you?
I'm very good. Long time not here.
Excellent.
Yeah.
Indeed. How is the, how's the COVID over there?
Don't ask. Not good. It's coming, but it's getting bad, yeah. Getting worse now. Yeah. Russ, you know what? I have a reason why I'm calling you. At the moment, I'm here guest in a podcast show in Austria, in Vienna. It's called Kaffeehaus Talk, like coffee house talk. Yeah. And they asked me about the most famous person on my mobile phone list. And the first person who came up is you. So I decided to call you. So yeah, great that you pick up the phone. And funny thing is that one guy here is also working for a betting company in Austria, Admiral. Perhaps you know it.
Yeah.
So I would like to know, what do you think will be the next? Who will be the next world champion?
That's a very, very good question. I think someone like Peter Wright is sort of hitting form at the moment, because as you know, I'm at the Grand Slam at the moment. I've got the second semi-final today.
Ah, great. Okay.
I think Peter Wright is hitting form. Michael Smith's hitting form. Gerwin Price, you can't rule out, or Michael Van Gerwen. But I'm going to go with, I think on form at the moment, probably Peter Wright.
Peter Wright. Okay.
Good.
That's great.
Yeah.
Can you do me a last favor? Because they are also both really big darts fans, and they know you very well. And of course, they also know your most famous 180. Is it possible to do it one time for me on the phone for all the?
Okay.
Yeah, cool. So go for it.
Yeah.
Yeah.
You ready?
Yeah, we're ready. Yeah.
180.
Hey, Ross. Greetings from Vienna over here. So I'm a little bit disappointed that you don't didn't pick Menzo Suljovic as your favorite for the world champions title, but I'll forgive you, Russ. Okay, it's all fine. But the problem is, the bigger problem is that after your 180 call, my mic is gone. It's damaged. It was too loud and too rusty. But a great performance.
Well, you've caught me in the morning, actually. You've caught me in the morning. I've had time to have any. I've just had breakfast, funny enough. But I haven't had time to warm the voice up at all. So you've caught me absolutely raw at the minute. But
all fine.
Saying about Minter, I was meant to be in Austria on Sunday, next Sunday, which has obviously been cancelled, because you had a tournament just outside Austria that I was going to come and call the finals to. So sadly, I'm not going to be able to make it. They've changed that hopefully to February, and things will settle down with the COVID and everything, you know.
Yeah, but we hope to see you soon here in Vienna.
Definitely, won't be long. As soon as I can, I will be out there.
Great, great. Nice to see you. Nice to hear you. In this case, and good luck for the final games of the Grand Slam.
Lovely. Thank you very much. Cheers, guys.
Thank you very much, Ross.
Awesome.
Thank you.
Cheers, Debbie. Speak to you soon.
See you soon. Bye. Bye.
Ciao, mate. Bye. 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 Bye.
Besser hätte man, glaube ich, nicht rausgehen können aus dem ersten Teil des Kaffeehaus oder dieser Kaffeehaustalk-Episode, bevor wir jetzt zu unseren finalen Fragerubriken kommen. Jetzt wenn wir noch beim Russ Bray kurz bleiben. Die Darts-Szene ist ja größtenteils sehr freundschaftlich bekannt. Man trinkt miteinander, man plaudert, lacht miteinander, man verbringt die Tage zu vielen Stunden gemeinsam in der Halle. Wie läuft es wirklich hinter den Kulissen ab? Gibt es vielleicht auch lustige Szenen, die dir immer in Erinnerung bleiben? Egal ob mit Callern, wie dem Russ oder Spielern.
Ja, also es ist wirklich so, dass man schon sagen kann, es ist eine ganz große Familie. Liegt natürlich auch daran, dass sich wirklich jedes Wochenende mehr oder weniger sehen, also öfters wahrscheinlich wie zum Teil ihre Frauen. aber wirklich jetzt gerade eben auch Russ Bray ist wirklich einer der nettesten, coolsten. George Noble, auch ein bekannter Caller. Auch die zwei natürlich, die mögen sich ganz arg, sind auch, glaube ich, beste Freunde. Ärgern sich auch ganz gern mal gegenseitig so ein bisschen. Es gibt dann so Situationen, wer muss jetzt ein längeres Spiel callen? Also bei der PDC Europe, bei den Events geht es meistens auf, wer zuerst 6 Legs gewonnen hat. Und dann gibt es eben auch 6-5 ist dann sozusagen das Ergebnis, was am längsten normalerweise dauert vom Spiel her. Und das hat lustigerweise irgendwie ganz oft George Noble. Und dann macht eben Russ Bray dann auch immer hinter der Bühne, wo nur der George Noble ihn sehen kann, so, weil er auch weiß, jetzt kommt gleich wieder der Russ und macht irgendwie eine lustige Grimasse oder sowas. Also es gibt schon so Aktionen, die echt ganz lustig sind. Und klar, ich habe natürlich schon jetzt in den 14 Jahren die eine oder andere Anekdote, die ich erzählen könnte. Eine vielleicht ist noch ganz, ganz lustig. Das war Gary Weber Open, also in Gary Weber Halle. Mhm. In Halle Westfalen ist das.
Westfalen,
genau.
Okay. Ja, Aber Gary Weber gibt es ja das Tennisturnier,
ja, das glaube ich, in Stuttgart. Ich kenne das nur in Halle-Westfalen.
Okay.
Genau, der macht Tennis. Da spielt er auf Rasen, ist immer das kurz vor Wimbledon, wo sie auf dem Rasen auch
spielen. Ja, genau. Ja, stimmt, dann muss es Halle sein.
Genau,
es
ist Halle, ja. Und das hat mich gerade raus. Achso, genau. Und da war eben auch unser erstes TV-Turnier, damals noch mit DSF, jetzt Sport 1. Und ja, echt gut vorbereitet, haben das alles toll aufgebaut. Dann kam eben Produktionsleiter abends von damals noch DSF zu uns. Dann saßen wir noch an der Bar, haben noch ein Wasser getrunken. Und dann war es echt auch schon langsam spät irgendwie und wollten jetzt auch langsam alle ins Bett gehen, weil morgen war ja eben der große Tag. Und mein Chef Werner von Moltke hatte auch extra eine neue Bühne in Auftrag gegeben und hat die dann auch super neu lackieren lassen. Hat die dann eben auch nochmal, der Produktion sagt, cool, zeig mal und sowas, ich freue mich schon voll auf morgen und sowas. Hat dann kurz irgendwie ein Handyfoto halt gehabt, hat ihm das Handy gezeigt und dann merkt man nur, dass der so langsam, also auch weiß anläuft im Gesicht und meint so, Werner, das ist nicht dein Ernst, oder? Und der Werner halt auch dachte so, jetzt will er mich veräppeln, doch, ist doch geil und sowas, gell? Werner, die Bühne ist weiß. Und wir halt alles so, ja, weiß im Fernsehen geht gar nicht. Und das wussten wir halt einfach nicht. Ich meine, wir waren wirklich auch, also nicht so die erfahrenen Darts-Produzenten sowieso nicht, ja. Und wir alles so, ja, geht gar nicht. Geht nicht. Wir können die nicht weiß lassen. Und dann war es halt irgendwie 2 Uhr nachts in Halle, Westfalen, ja. Und wir irgendwie noch zu fünft an der Bar gewesen. Und was machen wir jetzt? Und dann hatten wir echt Glück, dass bei uns einer im Team, also ich glaube, das war auch einer, der Stuart geholfen hat, also oder ein Schreiber, ich weiß gar nicht, was er für eine Aufgabe hat. Der war Maler. Und durch Gary Weber, natürlich ist man auch ganz gut vernetzt in der Region, weil da gibt es ja jetzt da nicht so viel. Und dann haben die eben auch echt irgendwie Farbe organisiert um 3 Uhr nachts. Und dann haben wir noch von 3 Uhr nachts bis um irgendwie, jetzt muss ja auch dann noch trocknen und sowas und zweimal gestrichen werden und sowas, haben wir alle noch ein paar Leute aus dem Bett geholt, die Bühne grau gemacht und auch die Sponsoren wieder abgeklebt, wieder draufgeklebt und sowas und haben wirklich diese Bühne angemalt und dann mit eigentlich mehr oder weniger, war ein Tagesturnier, es ging auch glaube ich um 11 los oder sowas, also die Farbe war gerade trocken und dann wurde schon der erste Pfeil drauf geworfen, also das war schon...
Wenn das jetzt würde ich auch verstehen, warum ihr nach Baumärkten Ausschau gehalten habt,
ja,
weil da hat es wahrscheinlich noch nach Lackfarbe gestunken,
auf jeden Fall,
die ersten Zuschauer reinkommen sind.
Ja.
Ich finde diese Inputs immer total interessant, weil ich nehme an, ich weiß es nicht, aber ich nehme an, der Logik nach, dass die weiße Farbe sich unter dem Scheinwerferlicht der Bühne zu sehr spiegeln
richtig,
würde.
Genau, das war der
und
Grund.
Das würde für die Kameras wieder den Weißabgleich eigentlich unmöglich machen.
Genau, richtig. Ja.
Ist auch bei Hochzeiten übrigens, wenn man Hochzeiten filmt, ein ganz wichtiges Thema, weil die Frau möchte natürlich auch die Feinheiten an ihrem weißen Kleid sehen und wenn die Kamera oder die Blende etwas zu weit geöffnet ist, sprich das Bild etwas zu hell ist, siehst du diese Details in der weißen Farbe nicht mehr. Also weiß ist keine Farbe, aber okay,
ja.
Da gehen wir jetzt schon zu sehr ins Detail. Übrigens, wenn wir schon beim Fernsehen und mit absoluten No-Gos sind, kann man auch gleich erwähnen, wenn einer unserer Hörer irgendwann einmal einen Fernsehauftritt hat, bitte nichts Kariertes am Oberkörper anziehen. Völlig wurscht, ob Krawatte, Hemd oder Sakko. Das schaut im Fernsehen so, wie wir in Österreich sagen, so deppert aus.
Ja.
Und haut eigentlich das ganze Bild zusammen. Aber ja, das sind so kleine, aber ganz, ganz wichtige Tipps für öffentliche Auftritte.
Mhm.
Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirchschlager und Simon-Peter Karamzer.